Herzlich willkommen bei Schüchtern bis Nüchtern, dem Publicity-Podcast mit André Puchter und chilligen Gästen. Fast live aus Berlin.
Wenn wir an Feuerwehr denken, sehen wir oft Blaulicht, Einsatzfahrzeuge und Sirenen. Was wir seltener sehen, sind die Menschen dahinter und das, was Einsätze mit ihnen machen. Mein heutiger Gast ist Zugführer und Ausbilder einer freiwilligen Feuerwehr. Er steht für ein Ehrenamt, das Verantwortung übernimmt, wenn andere noch schlafen. Herzlich willkommen, Tim Messner.
Hallo, lieber André, danke für deine Einladung.
Ja, lieber Tim, ich freue mich, dass du mein heutiger Gast bist und wir sprechen heute über wichtige Themen, nämlich über Einsätze mit Todesfolgen, über mentale Belastung, über Führung im Ehrenamt und natürlich auch darüber, warum man hinschauen muss, auch wenn es unbequem wird. Nicht sensationshungrig soll das Ganze sein, sondern ehrlich und reflektiert. Das ist mir besonders wichtig heute in dieser Folge. Dafür ist diese Folge da.
Ja, spannende Themen und tatsächlich Themen, über die man in der Öffentlichkeit so weniger spricht.
Ja, und da steigen wir auch direkt ein, denn du bist vor vielen Jahren, so alt bist du tatsächlich noch nicht, aber vor vielen Jahren auch schon zur Jugendfeuerwehr gekommen. Da warst du 10 Jahre alt und ein Freund von dir war bereits Mitglied und meinte damals zu dir, komm doch mal mit, das macht Spaß. So schnell konnte er dich damals begeistern.
Genau. Das ging recht zügig. Ich meine, es ist ja eine gewisse Grundbegeisterung bei Kindern für die Feuerwehr da. Und als ich dann die erste Probe, den ersten Dienstabend dort mitgemacht habe, bin ich dort auch hängen geblieben und ja, seitdem dabei.
Wie darf man sich das vorstellen? Man kommt das erste Mal zur Jugendfeuerwehr, man schnuppert einfach mal in den Unterricht und bleibt dort hängen, wird dann gefragt, ob man wiederkommen möchte. Wie war das bei dir?
Genau. Ich habe den ersten Dienstabend so begleitend mitgemacht. War auch witzigerweise mein Geburtstag. Daher kann ich mir das Eintrittsdatum ganz gut merken. Und wir haben dort dann gleich auch eine Übung gemacht, und zwar die Wasserentnahme aus einem Unterflurhydrant. Und das fand ich schon recht interessant, überhaupt das mal zu sehen, dass man da so ein Standrohr reinsetzen muss. Das sieht man ja als normaler Bürger nicht, dass es da sowas gibt und wie man das alles macht, auch mit der Sauberkeit vom Wasser, dass das dann passt. Und ja, das war so der erste Dienstabend und der hat mich dann wirklich begeistert. Und dann bin ich zum nächsten Dienstabend und dann durfte ich dann auch schon mitmachen, habe meine Kleidung bekommen, meinen Jugendfeuerwehrhelm, meine Jugendfeuerwehr Kleidung, wo ich dann wirklich auch ja, ein Stück weit stolz drauf war, sowas anziehen zu können. Ja, genau.
Ja, und inzwischen bist du einige Jahre älter, nicht viele, aber ein paar, kam schon darauf. Du bist ungefähr um die 39, 40 Jahre alt inzwischen, oder?
Genau, 39 noch, aber dieses Jahr knapp ich die 40.
Mensch, das wollte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Allerdings, die 10 Jahre liegen schon hinter dir, so viele Jahre sind schon vergangen. Wie ist das denn, dein damaliger Freund, der dich mitgenommen hat zur Feuerwehr, ist der eigentlich auch noch bei der Freiwilligen Feuerwehr engagiert oder hast du ihn da überlebt?
Da habe ich ihn überlebt. Er ist mit seinen Eltern, ich glaube 5 Jahre später, nach Neuseeland gezogen.
Ja.
Na, natürlich. Das Kriterium, nicht mehr in dieser Feuerwehr zu sein.
Okay, da ist man sicherlich als Jugendlicher traurig, aber Neuseeland ist jetzt auch nicht die schlechteste Wahl gewesen, nehme ich an.
Nein, Sicherheit ist ja schön.
Ja, okay, also du bist jetzt knappe 40, immer noch mit Begeisterung Feuerwehrmann und du bist gebürtiger Haslacher. Und Haslach liegt im Kinzigtal, das ist auf Alemannisch, wie heißt das bei euch, Hässle?
Hasle.
Hasle heißt das, entschuldige bitte, die falsche Aussprache. Ja. Ist eine Kleinstadt, ne? Mit eine Kleinstadt mit gut 7000 Einwohnern im Schwarzwald.
Das ist richtig, genau.
Und für alle, die uns heute zuhören, das liegt etwa 27 Kilometer südöstlich von Offenburg entfernt, 38 Kilometer nordöstlich von Freiburg im Breisgau.
Genau, schön mittendrin.
Mittendrin, genau. Und mittendrin sind wir auch schon in der heutigen Folge, denn wir waren ja so ein bisschen bei der Jugendfeuerwehr stehen geblieben. Die hat dich ganz schön geformt, hast du damals rückblickend gesagt. Was meinst du mit Formen? Was hat das mit dir gemacht, die damalige Zeit?
Ja, es war so, man hat ja als Jugendlicher dann auch so seine Freizeitaktivitäten. Für mich war die Freizeitaktivität mit meinen Kollegen damals aus der Jugendfeuerwehr jeden Tag nach der Schule an die Feuerwehr zu fahren. Dort war so ein Mäuerchen, da sind wir draufgesessen, haben miteinander geredet, über die Feuerwehr philosophiert und gewartet, bis irgendwann mal jemand Feierabend hat, kommt und irgendwie aufschließt, dass wir rein konnten und die Fahrzeuge anschauen, sonst irgendwas machen, irgendwas unterstützen, was putzen, was halt so anstand. Also wir haben uns dort eigentlich immer aufgehalten. Wenn dann ein Alarm war, war für uns halt ganz großes Kino. Dann konnte man denen die Tore aufmachen, dass die schneller ausrücken konnten. Und ja, das hat viel mit mir gemacht. Auch ja, für meine Eltern war das toll. Sie wussten, naja, der ist in der Feuerwehr, da kann nichts passieren, alles gut. und für mich selbst auch so die erste, ich war recht schüchtern, introvertiert als Kind.
Und dann bist du genau richtig in diesem Podcast übrigens. Wenn du schüchtern warst, ja, bist du im Podcast schüchtern, bist nüchtern genau richtig.
Genau. Und durch die Feuerwehr selbst, durch die Jugendfeuerwehr, habe ich dann auch gelernt, auch mal Verantwortung zu übernehmen, auch mal hinzustehen, was zu sagen, Befehle zu geben. Ich habe dann auch in der Jugendfeuerwehr auch schon den Gruppenführer mal übernommen für meine Gruppe und durfte dann auch quasi Einsatzbefehle geben und die Gruppe führen. Und so lernt man einfach Stück für Stück wichtige Dinge, die einem im Leben später auch weiterbringen, auch Sprechen, Rhetorik etc. Ja, also eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, wo ich eigentlich auch jedem kleinen Kind ans Herz legen kann, da kann man wachsen.
Ja, man wächst an seine Aufgaben. Diesen Satz, genau. Den gibt es ja nicht umsonst. Das damalige Feuerwehrhaus, an der Stelle steht heute ein Altenpflegeheim. Hatte ich zumindest bei der Vorbereitung der heutigen Folge gelesen. Und du hast in einem Interview oder in einem Zitat vor einiger Zeit wiedergegeben, nach der Schule haben wir uns davor getroffen und gewartet, bis einer der Erwachsenen kam und aufschloss. Also das ist ja in kleinen Städten oft so eine Herausforderung. Da gibt es ja wahrscheinlich auch nicht so viele Freizeitmöglichkeiten als Kind.
Ja, bei uns in Haslach muss man schon sagen, ein wunderbares Städtchen mit sehr vielen Freizeitmöglichkeiten. Also ich glaube nicht, dass es mir daran gemangelt hat, aber ich habe halt einfach den Fokus auf Feuerwehr gelegt. Das war dann mein Herzblut und da war nichts anderes für mich wichtig. Deshalb haben wir uns dort getroffen.
Ja, das war eine coole Truppe, aber ihr seid ja zu dieser Zeit wahrscheinlich auch altersgerecht und teilweise wahrscheinlich auch eher spielerisch an die Aufgaben einer Feuerwehr herangeführt worden. War dir irgendwann klar, Einsätze sind dann doch eine ernste Angelegenheit? Ab wann hat man so ein Gefühl als Jugendlicher, dass es doch ernster werden könnte?
Ja, so am Anfang, wie du gesagt hast, ist schon so, dass man spielerisch herangeführt wird und erstmal auch alles kennenlernen muss. Und es ist auch so ein bisschen unterteilt in vielen Jugendfeuerwehren, dass es ja je nach Anzahl der Jugendlichen, wir waren zu dem Zeitpunkt in der Spitze circa 30 Jugendliche, dann wurde das unterteilt in zwei Gruppen. Und die jüngere Gruppe halt hatte dementsprechend altersgerechte Dinge gemacht und die ältere Gruppe so ab 14 dann nachher schon mehr anspruchsvollere Dinge. Und ich würde auch so sagen, so zwischen 13, 14 kam dann auch schon das Bewusstsein ein bisschen mehr, dass es sich halt auch um ernste Dinge handelt, die dort gemacht werden. Also in dem Sinn, dass es auch um Leben und Tod geht und sehr viel Verantwortung bei dieser ganzen Sache ist,
ja. Ja, und du hast dich dann nach der Realschule stärker mit diesem Wunsch beschäftigt, damit geliebäugelt, auch Berufsfeuerwehrmann zu werden. Du hast dich beworben, allerdings bekamst du damals eine Absage. Warum?
Ja, das wusste ich tatsächlich schon im Vorfeld, weil mir war klar, ich brauche eine technische Ausbildung. Ich habe es trotzdem gemacht. Einmal, weil ich es einfach wollte, zum Schauen, was passiert. Vielleicht klappt es ja doch. Und ja, so habe ich es jetzt auf der Bucketlist abgehakt. Es war für mich nicht tragisch, weil, wie gesagt, ich habe damit gerechnet, wenn es klar in der Bewerbung drinsteht, es muss sein und ich bewirb mich halt trotzdem. Aber ja, warum nicht mal versuchen?
Ja, und das heißt, diese Absage hatte ich damals gar nicht so sehr getroffen.
Nein.
Also man brauchte eine technische Ausbildung, die hattest du direkt nach der Schule natürlich nicht, aber du hast dann eine Lehre als Verfahrensmechaniker gemacht.
Genau. Verfahrensmechaniker, Fachrichtung Stahlumformung, man kann so sagen, so der moderne Schmied, wenn man so haben will. Und damit hätte ich ja diese Sachen erfüllt, dass ich theoretisch dann anschließend zur Berufsfeuerwehr hätte können.
Ja, also ein Verfahrensmechaniker, das ist ja in der Regel ein Facharbeiter in der Industrie, der Maschinenanlagen zur Verarbeitung von Rohstoffen, Metall, Kunststoff, Glas bedient, überwacht und wartet. Das ist so das Berufsbild eines Verfahrensmechanikers.
Genau. Also bei mir war es eben die Fachrichtung Stahlumformung. Daher kann man sich vorstellen, das waren große Pressen, zum Teil wie ein Einfamilienhaus, wo dann wirklich große Werkstücke geformt wurden. Sehr heiße Arbeit, sehr anstrengende Arbeit, sehr schmutzige Arbeit. Ja. Aber auch sehr interessant. Also mich hat diese Technik dahinter dann schon auch sehr interessiert. Und es war auch, ich muss sagen, so von der Schule zur Ausbildung, in der Schule hat mich das, was ich da gelernt habe, weniger interessiert. In der Ausbildung hatte ich tatsächlich dann einen Bezug und es hat mich dann wirklich interessiert, habe ich mich dann auch reingehängt, auch wenn es nicht mein Traumberuf war, aber da war einfach die Praxis und die Theorie, die haben zusammengepasst, ja.
Ja, aber dann war dieser Umweg vielleicht sogar notwendig für die Weiterentwicklung.
Definitiv. Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe, auf jeden Fall.
Mhm. Genau. Es gibt in Deutschland
technische Komponenten.
Ja. Ja, man muss dazu sagen, du bist zugeschaltet aus deiner Heimat. Deswegen, wenn wir manchmal etwas zeitverzögert antworten, dann werden wir uns nicht absichtlich ins Wort fallen, sondern das ist leider der Technik so ein bisschen geschuldet, dass doch einige Kilometer zwischen uns liegen. In Deutschland gibt es rund 1,3 Millionen Feuerwehrangehörige. Davon sind 95% ehrenamtlich in freiwilligen Feuerwehren aktiv. Das sollte man an der Stelle nochmal erwähnen und darüber informieren, dass nur circa 35.000 bis 40.000 Berufsfeuerwehrleute fast ausschließlich in größeren Städten existieren. Das nur an der Stelle. Und du hast dann nach dem Abschluss und einem halben Jahr im Beruf nochmal die Schulbank gedrückt mit dem Ziel Fachhochschulreife.
Genau. Da habe ich mir dann gedacht, ich habe die technische Komponente jetzt und ich möchte ja mich weiterentwickeln. Das Ziel war ja dann auch, dass ich im familieneigenen Bestattungsinstitut eingestiegen bin, also Bestattungsinstitut, Blumengeschäft und Friedhofsgärtnerei. Mhm. Und dann habe ich mich dazu entschieden, eben die Schulbank nochmal zu drücken, die Fachhochschulreife zu machen im Bereich Wirtschaft, also wo es dann auch wirklich um Buchhaltung, Finanzen und so weiter ging, was ich natürlich im technischen Bereich der Berufsausbildung so nicht gelernt habe.
Ja, genau. Ja, und das fand ich auch besonders spannend, denn du bist dann in das Bestattungsunternehmen deiner Eltern mit eingestiegen in jungen Jahren und du hast in einem späteren Interview erzählt, wir haben circa 120 Sterbefälle im Jahr, das sind auch unschöne Dinge dabei. Unschöne Dinge ist ja noch harmlos formuliert. Das heißt, zu der Zeit hattest du dann auch das erste Mal Berührung mit dem Tod.
Richtig, genau. Und ja, unschöne Dinge ist harmlos ausgedrückt. Es geht um Verkehrsunfälle, Suizide und alle anderen schlimmen Dinge, die man halt sieht, wenn man diesen Job ausübt.
Hm. Wie verändert dieser Beruf, den du heute ausübst, den Blick auf Einsätze mit Todesfolgen für dich?
Sehr. Man befasst sich ganz anders mit der Thematik. Thema Tod im Einsatzdienst. Oder von Personen, die Unfälle haben. In gewissen Situationen hat man auch einen anderen Blick auf die Gegebenheiten. Also beispielsweise den Umgang mit den Angehörigen, wenn diese vor Ort sind. Oder auch den Umgang mit Belastungen, die man durch diese Einsätze erfährt.
Mhm. Ja, und wer glaubt, dass diese schlimmen Einsätze nur in großen Städten passieren, der irrt natürlich, denn auch so eine freiwillige Feuerwehr einer Gemeinde, da gibt es Erhebungen mit der Größe von circa 10.000 Einwohnern, hat jährlich im Schnitt 2 bis 3 Einsatzlagen, in denen Todesfälle zu beklagen sind. Kannst du dem zustimmen? Ist das richtig?
Ja, definitiv. Es kommt immer drauf an. Es ist ja was, wo ich nicht planen kann.
Ja.
Aber so der Mittelschnitt sagt es einfach, dass in gewissen Größen von Gemeinden so und so viele Todesfälle kommen und im Großen und Ganzen kann man sich daran schon halten, dass das passt, ja.
Hm. So, und jetzt hast du natürlich hauptberuflich, okay, Bestattung, ja, auf jeden Fall, sehr, sehr wichtiger Beruf und tote Menschen werden wahrscheinlich uns auch in den nächsten Jahrzehnten beschäftigen. Das ist jetzt kein Beruf, den man durch eine KI ersetzen kann, zumindest nicht vollständig. Aber die Feuerwehr, die blieb ja immer ein wichtiger Teil deines Lebens. Du hast dann neben dem aktiven Dienst auch noch Ämter übernommen. Du warst Jugendleiter, Ausbilderobmann, das musst du uns auch gleich nochmal erklären, und stellvertretender Feuerwehrkommandant von Haslach. Da geht schon einiges an Freizeit drauf, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe den Jugendleiter damals recht schnell gemacht, nachdem ich aus der Jugendfeuerwehr raus bin oder rauskam und in den aktiven Einsatzdienst kam. Und ja, dann war ich auch recht jung Ausbilderobmann. Was heißt Ausbilderobmann? Das ist so, dass gewisse Ausbildungen in freiwilligen Feuerwehren auf Kreisebene stattfinden, also nicht an den Landesfeuerwehrschulen, sondern ausgelagert sind und als Standortausbildung ausgeführt werden. Und wir in Haslach sind ein Ausbildungsstandort für das Kinzigtal. Das sind dann mehrere Gemeindefeuerwehren. Und da war ich zuständig für die Ausbildung. Da gab es verschiedene Ausbildungen. Anfangs hatte ich von der Grundausbildung, also den Trupp-Mann-Lehrgang heißt das bei uns, bis zum Truppführer, so der erste Führungslehrgang, alles unter mir, auch die ganze Planung der verschiedenen Lehrgänge und die Durchführung mit meinem Ausbilderteam. Das habe ich dann auch 10 Jahre gemacht. Das war natürlich auch sehr zeitaufwendig, hat aber auch Spaß gemacht, einfach die jungen Leute zu formen. Und mir war es wichtig, eines rauszutragen bei meiner Arbeit als Ausbilderobmann, dass wir als Feuerwehr über die Ortsgrenzen hinaus zusammenarbeiten, weil früher war das oftmals noch so, mein Feuer, dein Feuer. Und mir war es immer ganz wichtig, dass wir gemeinsam als Feuerwehr Kinzigtal auftreten, weil wenn es wirklich brennt, dann brauchen wir nicht nur eine Feuerwehr, sondern dann brauchen wir mehr und wir müssen zusammenarbeiten.
Definitiv. Ja, vom Jugendlichen, der dort mal Luft geschnuppert hat, zum Jugendleiter ist auch ein schöner Weg. Da denkt man anscheinend oft zurück an die alten Zeiten. Aber du hast es schon richtiger erwähnt auch, wenn es dann wirklich mal brennt. Und es brennt leider eben nicht nur bei der Feuerwehr, sondern Stichwort Verkehrsunfälle. Das hat mich sehr schockiert im Vorfeld bei der Vorbereitung dieser Folge, denn laut Statistischem Bundesamt verlieren deutschlandweit im Jahr circa 3000 Menschen ihr Leben bei Verkehrsunfällen. Das ist schon eine Menge.
Ja, und natürlich ist es im Gegensatz zu früheren Jahren etwas gesunken, aber im Moment hält es so laut Statistischem Bundesamt die Zahl und das ist nicht wenig, klar. Und es sind aber nicht nur die tödlichen Einsätze, die uns beschäftigen, sondern auch da, wo schwer verletzte Personen dabei rauskommen oder überhaupt Personenschaden entsteht.
Ja. Genau. Jetzt bist du selber auch zweifacher Vater, das darf ich erwähnen. Du machst das Ganze ehrenamtlich als Feuerwehrmann. Das ist ja meist neben Job, Familie und Freizeit auch nicht so einfach. Da gibt es viele Einsätze. Du bist rund um die Uhr alarmierbar. Du hast auch heute zu mir gesagt, Mensch, während der Zeit werden wir jetzt diesen Podcast aufzeichnen, kann es natürlich auch sein, dass ich irgendwie per Funkmelder oder App informiert werde. Wie handhabst du das? Also auch im Zusammenspiel mit deinem Privatleben?
Ja, mein Glück ist, meine Kinder sind 13 und 17, die sind aus dem Gröbsten draußen. Früher war das etwas spannender, da hat dann auch mal Oma herhalten müssen, wenn gerade Alarm war und ich alleinig. Dann hat man geschaut, dass man die Kinder irgendwo versorgt bekommt. Ansonsten, klar, es ist eine Belastung, dieses 24/7, 365 und jederzeit kann was sein und ich kann halt, sag ich mal, wenn ich im Urlaub bin, ist es was anderes, dann melde ich mich da ab. Aber wenn ich zu Hause bin und nichts, ich sage es mal, zu Hause normal lebe, dann muss ich auch gehen, wenn ein Alarm reinkommt. Das ist dann egal und da können viele freiwillige Feuerwehrleute mitfühlen. Das ist egal, ob ich auf dem Klo bin, unter der Dusche oder was ich auch immer mache. Es heißt, wenn der Alarm reinkommt, so schnell wie möglich sich im Feuerwehrhaus einzufinden. Und das kann natürlich auch mal nervenbelastend sein und je nachdem, wie häufig es ist, also es gibt auch Tage, da wirst du morgens früh, obwohl du ausschlafen könntest, aus dem Bett geworfen, bist kaum wieder zu Hause, dann kannst du schon wieder wegrennen und dann ist Frühstück irgendwann um 12 oder so. Kann natürlich auch sehr belastend sein, was auch wichtig ist zu wissen, auch während der Arbeitszeit, das heißt, ich habe zwar die Möglichkeit, den Lohnausfall bei der Gemeinde geltend zu machen und sie ersetzen mir quasi dann den Lohnausfall als Betrieb, ja, dass der Betrieb nicht draufzahlen muss, aber als Betrieb selbst, die Arbeit bleibt halt liegen. Ja. Also die Person ist weg, die Arbeit bleibt liegen.
Ja, aber der Arbeitgeber ist dann spätestens dankbar darüber, wenn es vielleicht bei ihm irgendwann brennen würde und deine Kolleginnen und Kollegen dann deinem Arbeitgeber helfen, dass es das Unternehmen noch länger gibt.
Genau, das gibt es Gott sei Dank sehr viele Arbeitgeber. Gerade bei uns in Haslach bin ich sehr froh drum, auch in meiner Zeit als Kommandant, wo ich das als stellvertretender Kommandant, wo ich das auch so ein bisschen noch mehr im Blick hatte, war ich froh, dass wir viele, viele Betriebe haben, die unsere Einsatzkräfte tagsüber gehen lassen. Und das sorgt natürlich auch für eine gute Tagesverfügbarkeit, was in vielen Orten auch anders aussieht, wo vielleicht nicht genügend Feuerwehrleute vor Ort sind oder vom Geschäft her gehen können.
Ja. Das hatte ich nämlich auch gelesen, dass in ländlichen Regionen tagsüber häufig weniger Kräfte ausrücken, weil viele arbeiten müssen. Ist das tatsächlich eine Herausforderung?
Definitiv. Also wir haben eine verdammt gute Industrie und sehr viele Arbeitsplätze in Haslach. Aber es gibt natürlich auch kleinere Orte, die auch eine Feuerwehr brauchen. Oder Orte, wo nicht so viel Industrie haben, wo die Personen halt eher pendeln. Und dann ist tagsüber halt keiner da oder wenige da. Also das ist je nach Ort schon ein großes Problem.
Jetzt hast du ja schon den Urlaub erwähnt, denn das sei dir natürlich sehr gegönnt, dass du auch mal abschaltest mit deiner Familie. Aber musstest du denn auch schon mal im Urlaub, diese Frage muss erlaubt sein, auch mal mit anpacken? Hat es irgendwann mal gebrannt?
Witzigerweise, wenn ich mit meinem Kollegen, mit unserem Campingfeuerwehrauto unterwegs bin, da hatten wir es jetzt schon zweimal, dass wir bei Feuerwehren zu Besuch waren und in diesem Zeitpunkt dann ein Unwetter war, wo wir dann gleichzeitig noch mit anpacken konnten. Mhm. Und wenn ich sonst Urlaub habe, wo ich zu Hause bin, dann hat der Urlaub ja nichts zu sagen. Wenn dann ein Alarm reinkommt, dann muss ich gehen.
Ja, ja. Das ist so. Ja, aber das dafür herzlichen Dank. Also das kann man nicht oft genug sagen. Ja, so ein Dankeschön. Ich weiß, man klatscht mal eben auch während der Pandemie, Hilfskräfte und so weiter. Aber ich hoffe, ihr bekommt auch diesen Respekt entgegen und nicht immer nur das Nörgeln, wenn es mal nicht so gut läuft. Brände machen heute ja nur einen kleinen Teil der Einsätze aus. Also natürlich leistet so eine freiwillige Feuerwehr auch Brandbekämpfung, aber ihr leistet ja vor allem auch technische Hilfe.
Genau, also man kann das auch wirklich sagen. Der Begriff Feuerwehr, der ist halt schon sehr alt. Ja. Heutzutage ist sehr oft, dass 70% oder 60% bis 70% technische Hilfeleistung Einsätze, andere Einsätze ausmachen und dann nachher nur noch 30% wirklich die Brandeinsätze sind.
Aber das ähnelt dann auch schon so ein bisschen dem technischen Hilfswerk, dem THW.
Ein Stück weit schon, aber das THW hat auch ganz andere Vorlaufzeiten, Rüstzeiten und auch ganz andere Hauptgebiete. Also die sind ja für die schwere Räumung zum Beispiel zuständig etc. Die Feuerwehr dann doch eher die schnelle Eingreiftruppe. Aber dennoch, klar, viele technische Einsätze arbeiten wir auch zusammen. Das muss man auch beleuchten, weil nicht jeder kann alles vorhalten. Wir sind so quasi die schnelle Eingreiftruppe, wo auch sehr viel machen können, gerade eine Türöffnung, wie du es erwähnt hast, eine Notfalltüröffnung oder ein Verkehrsunfall. Und dafür brauche ich auch die Feuerwehr, weil ich muss zum Beispiel auch den Brandschutz sicherstellen nach einem Verkehrsunfall. Das heißt, wir sind schon mit im Boot, auch im Thema Feuer, trotz dass es ein Unfall ist. Aber dennoch sind es eigentlich so gesehen wirklich mehr technische Einsätze.
Ja, das ist ein breites Spektrum. Unfälle hast du schon erwähnt, Unwetter, Hochwasser, Türöffnungen, Notfallrettung, Unterstützung bei Großlagen, Katastrophen, oft auch psychosoziale Erstberatung oder Erstbetreuung, hatte ich gelesen.
Genau, da gibt es auch gewisse Fachkräfte bei uns in den Feuerwehren, die psychosoziale Erstbetreuungen machen, wenn schlimme Einsatzfälle oder schlimme Fälle waren, ja.
Ja, was bleibt von einem Einsatz, wenn die Sirenen aus sind und du wieder nach Hause gehst oder nach Hause fährst? Bleibt einem das sehr in Erinnerung? Wie verarbeitest du so etwas?
Das kommt ganz wichtig auf den Einsatz drauf an. Es kommt aber auf die Person selbst drauf an. Ich würde mal sagen, die Frage wirklich zu beantworten, fällt selbst auch erfahrene Rettungskräfte oftmals schwer, weil dabei müssen auch sämtliche Lebensbereiche ein Stück weit betrachtet werden. Die Psyche ist ja nicht nur im Einsatzfall selbst da, sondern die ist ja auch schon über den Tag da. Und wenn ich mir schon morgens eine kleine Fußzehe anschlage, mittags zu spät zur Arbeit komme, wie auch immer, dann habe ich ja schon ein gewisses Pensum in meiner Psyche erreicht. Und dann kann es manchmal sein, dass ein Einsatz, der mich normalerweise, wenn es mir wunderbar geht, nicht aus der Bahn wirft, in dem Fall vielleicht auch aus der Bahn werfen kann. Also das ist schon so ein bisschen ein komplexeres Thema, wo man da dann beleuchten muss,
ja. Ja, es gibt ja auch diese mentalen, emotionalen Einsätze, also gerade wenn es um Schwerverletzte geht, vielleicht auch Todesfälle, ja, oder mit Kindern, du bist selbst, wir hatten das schon erwähnt, zweifacher Vater, wenn Kinder dann auch involviert sind, das ist, denke ich mal, nochmal eine ganz andere Herausforderung für einen auch mental.
Auf jeden Fall, also das merkt man schon und das merke ich auch immer bei jeder Einsatzkraft, die Kinder bekommen hat, dass sich dann etwas ändert. In Bezug auf Einsätze mit Kindern. Ja. Das ist nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied.
Also wenn auch Bekannte aus dem eigenen Ort vielleicht betroffen sind, das ist ja keine Ausnahme. Ich kenne auch einige, die bei der Feuerwehr sind, die sagen, naja, ich hatte auch schon mal jemanden vor mir leider in einen Verkehrsunfall verwickelt. Vielleicht war es ein Schulfreund oder ein Arbeitskollege. Das kann wirklich jeden treffen.
Klar. Gerade bei uns im ländlichen Bereich ist das wirklich, ich würde mal sagen, 50% kennen wir halt. Klar.
Wie ist das denn für dich? Also viele Ehrenamtliche haben ja keine wirkliche professionelle Nachsorge, heißt es, obwohl sie Extremes erleben, also die psychischen Belastungen, werden die deiner Meinung nach also nicht nur thematisiert, sondern auch aufbereitet, aufgearbeitet. Habt ihr da eine gute Unterstützung oder würdet ihr euch noch mehr Support wünschen?
Also wir sind sehr gut unterwegs. Im Gegensatz zu früher hat sich sehr viel getan. Und es ist auch vieles noch im Aufbau. Ich würde sagen, zum jetzigen Zeitpunkt stehen wir ganz gut da. Aber natürlich, wie in allem, ist noch Luft nach oben. Es geht auch sehr viel in die Vorsorge. Das ist so auch mein Steckenpferd. Die Vorsorge, bevor es überhaupt so weit kommt, dass ich die Nachsorge benötige. Da können wir auf jeden Fall noch besser werden. Die Nachsorge ist schon recht gut. Da haben wir wirklich Unterstützung. Da können wir auch organisationsübergreifend zurückgreifen. Auch die Polizei, der Rettungsdienst, die haben ja alles ihre Spezialisten. Man bildet ja heutzutage nicht mehr reine, ich sage jetzt mal, Notfallpsychologen aus, die vielleicht nicht in der Feuerwehr sind, sondern man geht auch wirklich an eigene Einsatzkräfte und tut die weiterbilden, dass sie quasi die PSNVE sind, also die psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte, dass einfach die Nähe besser gegeben ist und auch das Gespräch viel, viel einfacher geführt werden kann, wenn ich weiß, worum es geht.
Ja, und da kommen wir schon zum nächsten Thema, denn du hast ein sehr spannendes, ein sehr lesenswertes Buch geschrieben mit dem Titel Einsätze mit Todesfolgen. Wann wusstest du, dass dieses Thema ausgesprochen werden muss?
Ja, das hat sich so vor einigen Jahren ergeben, als ich in der Führung in der Feuerwehr so ein bisschen Fuß gefasst habe und auch die ersten Einsätze als Einsatzleiter gefahren bin, dass man gewisses Potenzial dort noch hat, wo ich das Wissen machen durfte, musste als Bestatter. Und das eine und das andere vereinen kann. Und dann wollte ich einfach dieses wertvolle Wissen in ein Buch bringen, um das auch anderen zur Verfügung zu stellen, weil man doch sehr viel mitnehmen kann. Und daraus hat sich dann letztendlich das Buch entwickelt und mittlerweile auch ganze Seminare.
Und dieses Buch, das sollte sich jeder wirklich mal bestellen, kaufen. Das ist sehr, sehr, wirklich sehr, sehr lesenswert. Denn in diesem Buch gibst du Tipps, wie man sich präventiv auf psychische Belastungen vorbereiten kann. Du appellierst auch dafür, nach Einsatzende zu reden und das Durchgemachte aufzuarbeiten. Reden wir denn alle zu wenig über dieses Thema?
Ja, definitiv. Es ist immer noch ein Tabuthema und viele reden nicht darüber aus Angst, dass es eine Schwäche sei, wenn man das zugibt, dass es etwas gibt, das einen belastet. Es wird wesentlich besser und was ich in unseren Seminaren zu diesem Thema auch feststelle, dass gerade die jüngere Generation wesentlich offener für dieses ist und auch wesentlich eher spricht. Aber dennoch müssen wir wirklich schauen, dass da noch mehr geht, dass auch die Feuerwehr selbst wie eine Safe Base wird, wo ich auch wirklich erzählen kann, wenn es mir nicht gut geht, ohne dass ich schräg angeguckt werde oder irgendwas anderes.
Ja, das ist ja das Thema, das viele beherrscht auch, wenn man einen Verlust erleidet, dass man natürlich auch trauern möchte über diesen Verlust. Da gibt es diese fünf Phasen, ne? Verleugnung, Wut, Verhandlung, Depression, Akzeptanz, über die du auch schreibst. Du listest aber auch die Warnzeichen für Depressionen auf und wie sich daraus auch eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln kann. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz in zwei, drei Sätzen nur mitgeben, was sind denn für dich so die krassesten Warnzeichen für eine Depression? Wann sollte ich auf den Gegenüber besonders achten?
Ja, man kann es, ich erkläre es mal so, dass, so wie ich es der Feuerwehr auch immer erkläre, man kann es ein Stück weit mit einem Ende einer Beziehung vergleichen. Also wenn ich eine Freundin hatte und sie hat sich getrennt, dann geht es mir natürlich erstmal nicht gut. Und dann kommen so gewisse Warnsignale, die ich dort auch sehen kann, dass ich einmal Trübsinn empfinde, Reizbarkeit habe, Antriebslosigkeit. Also mir fällt es morgens schon schwer aufzustehen und überhaupt mal in die Gänge zu kommen. Ein ununterbrochenes Grübeln zum Beispiel. Ich denke andauernd nach, die Gedankenschleife. Ein mangelndes Interesse an irgendwelchen Dingen, die mir eigentlich vorher Spaß gemacht haben. Oder Albträume, dass ich nicht mal ruhig schlafen kann oder lange brauche, zum Einzuschlafen. Natürlich, diese Warnsignale, das heißt nicht gleich, dass ich dann in der Depression stecke. Das ist auch in Ordnung, dass die da sind und dass die eine gewisse Zeit da sind. Das gehört zum Verarbeitungsprozess. Aber ab einer gewissen Zeit, also wenn das sich wirklich länger abspielt, diese Situation, wenn wir da mal wirklich von Wochen reden, dann ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich professionelle Hilfe holt.
Und vor allem sich auch nicht zu schämen, sondern diese Hilfe auch anzunehmen und das als Stärke zu sehen und nicht als Schwäche.
Genau, ich sag's immer wieder, wenn ich den Arm gebrochen habe, gehe ich zum Chirurg. Wenn ich die Seele gebrochen habe, dann kann ich auch zu einem Doktor gehen, der mir bei der Seele helfen kann, weil dieser Schmerz kann auch viel, viel schlimmer sein und kann viel größere Folgen haben.
Ja, in diesem Buch gibst du auch Einblicke in Fragen, wie zum Beispiel, was passiert mit einer sichergestellten Leiche? Das würde mich jetzt auch mal interessieren, was passiert denn mit einer sichergestellten Leiche?
Ja, das ist jetzt so. Es kommt auch immer wieder ein bisschen aufs Bundesland drauf an, aber konkret kann man sagen, wenn der Arzt kommt, muss er den Tod feststellen und kann auf dem Totenschein ein Kreuz setzen mit nicht natürlichem Tod. Und wenn er dies tut, dann kommt automatisch die Polizei ins Spiel, die Kriminalpolizei oder der Verkehrsunfalldienst, je nach Lage. Und ab diesem Punkt ist der Verstorbene dann sichergestellt. Das heißt, hier dürfen keine Veränderungen mehr gemacht werden. Wir als Bestatter zum Beispiel dürfen auch nicht einfach Kleidung ausziehen, frische Kleidung anziehen, zum Abschied nehmen oder so. Dazu muss erst die Freigabe der Staatsanwaltschaft erfolgen oder durch eine Obduktion dann nachher noch weiteres geklärt werden bei der Rechtsmedizin.
Also da sind viele Sachen zu beachten. Dieses Wissen, das ist ja zum Teilen da, das hast du auch in einem Interview schön wiedergegeben. Deswegen gibst du ja auch Vorträge zu dem Thema, nämlich gemeinsam mit deinem Kumpel und Kollegen Dominik Kloppe. Ist das aber nicht der junge Mann, dein langjähriger guter Freund, mit dem du damals bei der Feuerwehr warst als Jugendlicher? Ist das jemand anderes?
Nein, das ist jemand anders.
Sonst wäre er ja auch nicht mehr in deiner Nähe. Genau.
Genau. So,
ja, der ist ja schon ein... Lebt der eigentlich noch im Ausland?
Ja.
Also, der ist schon lange nicht mehr da. Aber dafür hast du ja dieses umgebaute Löschfahrzeug, diesen zum Camper umgebauten Wagen, mit dem du auch mit deinem Kumpel unterwegs bist. Oder ihr spielt PlayStation, das hatte ich gelesen. Das ist so ein bisschen der Ausgleich zum Ehrenamt.
Ja, einfach auch mal Kind sein wieder. Zwischendurch einfach mal Kopf abschalten. Man hat sehr viel Verantwortung im Leben. Und ja, das ist sowas, wo man auch nicht hergeben sollte, dass man manchmal einfach wieder zurückgeht, mal wieder Kind ist und einfach mal wirklich alles andere sein lässt. Und gerade auch das Rausgehen mit dem Camper in die Natur, das erdet so. Eine Nacht in der Natur, dann ist alles gut.
Ja, man muss sich schon echt auch emotional schützen, ohne abzustumpfen, denn ja, über solche Einsätze, da wirst du viel verdrängen, auch innerhalb der Feuerwehr. Was hilft dir denn persönlich nach besonders schweren Einsätzen? Ist da die Familie eher so der Anker? Sind es die freiwilligen Kolleginnen und Kollegen, mit denen man spricht? Wie kommt man wieder zu neuer Energie?
Ja, also die Familie ist ein nicht zu unterschätzender Anker. Da haben wir uns auch Gedanken gemacht, haben auch ein PDF-Buch mit 60 Seiten drüber geschrieben, wenn der Einsatz nach Hause kommt. Weil das ist eine Stütze, die ich wirklich benötige. Das sind die mich letzten Endes auffangen und wo ja mein familiäres, mein sicheres Umfeld. Also das ist ganz wichtig, dass man da auch Gespräche führen kann mit der Partnerin, mit dem Partner. Und die Kameraden, die Kollegen, Kolleginnen in der Feuerwehr selbst, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, weil die selbst wissen, wie es sich anfühlt und vielleicht aber auch die Situation selbst mitgemacht haben, dass man hier miteinander redet. Also im Grunde beginnt alles mit Reden. Und wenn ich nicht reden kann, dann kann ich schreiben. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder Sport machen, Entspannungstechniken.
Ja.
Aber mit Reden fängt es wirklich an.
Ja, die Kommunikation, das ist der Schlüssel zu vielem. Wie steht's denn bei euch mit dem Nachwuchs? Habt ihr Probleme oder laufen sie euch die Hütte ein?
Wir können uns nicht beschweren, sagen wir es mal so. Es gibt Zeiten, wo wir mehr Jugendliche benötigen könnten, die in die Jugendfeuerwehr eintreten und anschließend auch in aktiven Dienst. Und es gibt auch Zeiten, wo es echt gut läuft. Aber wir hier in Haslach, würde ich jetzt mal sagen, können uns wirklich nicht beschweren. Ja. Also wir haben gut Nachwuchs, wir haben eine starke Mannschaft mit insgesamt circa 120 Einsatzkräfte, sind wir ganz gut aufgestellt.
Ja, das ist schon eine Menge, also finde ich jetzt auch. Aber natürlich auch die einmalige Gelegenheit heute, lieber Tim, auch als Ausbilder. Was möchtest du den jungen Feuerwehrleuten unbedingt mal mitgeben, fachlich, menschlich? Oder wer noch nicht bei der Feuerwehr war, jetzt hast du mal so eine Minute oder 30 Sekunden, nimm dir alle Zeit der Welt. Warum sollte ich zur Freiwilligen Feuerwehr gehen?
Es ist eine Sache, wo ich sehr viel mitnehmen kann für mein persönliches Leben und auch fürs berufliche Leben. Ich lerne dort so viel. Ich habe die Möglichkeit, so viele hochwertige Lehrgänge zu besuchen, sei es auf Kreisebene, oder auch auf Ebene der Landesfeuerwehrschule, wo ich hochwertige Führungslehrgänge besuche mit Umgang mit Personen, Psychologie, mit ja, irgendwelchen Konfliktlösungen und so weiter und so fort. Also ich kann mich da sehr, sehr, sehr viel oder sehr weiterbilden und kann sehr viel für mein Leben mitnehmen. Also das kann ich wirklich nur sagen. Allein das rentiert sich schon. Und durch diese ganzen Situationen, auch durch die unschönen Situationen, lernt man natürlich auch zu reflektieren und auch mit schlimmen Momenten umzugehen, mit stressigen Momenten umzugehen und einfach auch das Mindset so einzustellen, dass man wieder in die positive Richtung findet. Das heißt, egal was kommt, dass man den positiven Gedanken raussucht und wieder nach vorne geht. Und das lernt man auch so ein bisschen in der Feuerwehr, weil geht nicht, gibt's nicht. Wir sind diejenigen, die kommen, wenn keiner mehr weiter weiß. Und da können wir auch nicht sagen, keine Ahnung, sondern wir haben eine Lösung zu finden und wir finden eine Lösung.
Ja, und diese positiven Gedanken, die transportierst du unter anderem auch ins Internet. Du bist nämlich sehr aktiv auf den sozialen Kanälen, auf fast allen Kanälen, bei Instagram, bei TikTok, LinkedIn, Facebook, YouTube. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Ich glaube, bei OnlyFans seid ihr noch nicht, aber das kann ja noch kommen. Kann man auch ein bisschen Geld verdienen für die Feuerwehr. Seid ihr nicht die Einzigen,
ja, klar.
Die Ersten.
Mit dem Kalender, ja.
Mit dem Kalender, genau. Der Kalender, der gut für den guten Zweck, der würde da sicherlich auch Absatz finden. Also, du heißt dort Fireman Tim, fireman.tim und bist sehr aktiv. Du informierst über dein Hobby. Und was ich gelesen habe, dass gleich ein Erfolg sich einstellte, als du 5 Quizfragen gestellt hast, die du sonntags immer stellst. Da haben sich ein paar tausend Menschen beteiligt. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich habe gedacht, ich schau mal, wie der Wissensstand so meiner Community ist und habe wirklich die einfachsten grundlegenden Fragen genommen und habe sie immer reingepackt in ein kleines Quiz. Die Funktion gibt es leider nicht mehr in Instagram, das Quiz. Schade. Und dann habe ich jeden Sonntag das Quiz zum Sonntag gemacht und die 5 Fragen reingestellt und die wurden halt ja immer sehr gut angenommen und auch schon gefragt, wann das nächste Quiz kommt, ob ich das nicht jede Woche 2-mal machen könnte oder so. Ja, und so hat sich das Ganze dann nachher seinen Lauf genommen. Habe ich dann immer mehr auf den Punkt Ausbildung und ja Freiwillige Feuerwehr mich konzentriert und letztendlich jetzt wirklich auch für diesen Punkt mentale Gesundheit von Einsatzkräften. Das ist jetzt so das, wo der Kanal jetzt schwerpunktmäßig auch hingeht. Ja.
Das heißt, die Zielgruppe sind jetzt nicht nur Einsatzkräfte, sondern auch der normale Follower, der sich so ein bisschen informieren möchte über das Ehrenamt eines Feuerwehrmanns, einer Feuerwehrfrau. Ist natürlich für alle Geschlechter offen. Wo ziehst du denn für dich so die klare Grenze zwischen Aufklärung und Emotionalisierung? Also was sollte ich vielleicht bei TikTok nicht unbedingt zeigen?
Ja, das ist ein sehr schwieriges Thema, auch das anzusprechen, weil es kommt immer, es kann schnell so rüberkommen als, ja, der möchte sowieso nur Aufmerksamkeit und gesehen werden oder was auch immer. Ja, gerade wenn man solche emotionalen Themen anspricht, auch dieses, was wir so erleben als Einsatzkräfte. Aber das Problem ist, dass ich ohne diese Emotionalität zu transportieren keinem Zivilisten verständlich machen kann, was wirklich dahinter steckt. Das heißt, ich muss diese Emotionen in irgendeiner Form auch reinbringen, aber das ist nicht immer einfach. Das heißt, ich muss auch schauen, was ich sage und wie ich es sage. Es geht ja nicht nur um diese reinen Emotionen, sondern auch um das Thema Datenschutz. Also ich kann nicht einfach irgendwelche Geschichten aus dem Einsatz frei heraus erzählen, sondern muss schon schauen, dass ich da in einer gewisser Maße auf die Plattform zugeschnitten nachher darauf eingehe. Aber das macht es nicht immer ganz einfach, ja. Je nach Plattform, ja.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Du wirst auch sicherlich viele Nachrichten bekommen. Und gab es denn da Reaktionen auch aus der Social-Media-Community, die dich besonders berührt oder überrascht haben?
Ja, definitiv. Sehr viele sogar. Was mich auch freut, sehr viele nicht nur in Deutschland, sondern international. Wir haben jetzt auch ganz neu eine Kooperation mit Kanada im US-amerikanischen Raum, wo auch ein Kamerad von einem Einsatz erzählt, wo er 2 Kinder an Weihnachten reanimieren musste, die es nicht geschafft haben und wirklich auch emotional diese Geschichte erzählt, wie es ihm dabei ging. Und Leute, die ihre Geschwister reanimieren mussten, wie es ihnen dann danach ging. Und die haben sich alle auch per Nachrichten bei mir gemeldet und man hat dann halt einfach gesprochen, hat auch geschaut, ob man Lösungen findet. Und durch unsere Denkweise und Ansätze konnte man den Leuten dann auch helfen. Dann kamen auch schöne Nachrichten wie, danke euch, ich habe durch eure Hilfe quasi in meinem Leben wieder den U-Turn gegeben. Es geht mir besser wie je zuvor. Und das waren auch zum Teil Leute, die gerade auch im amerikanischen Raum, die fast keinen anderen Ausweg mehr wussten und auch den anderen Weg fast gewählt hätten. Also das ist nicht zu vernachlässigen. Und wenn man solchen Leuten dann helfen kann und dann die Nachrichten auch bekommt und sieht, dass denen wieder gut geht, dann ist das eine Sache, die einen wirklich berührt.
Ja. Ja, das wird viel zu wenig ausgesprochen. Es wird viel gemeckert, aber der Lob oder diese lobenden Worte, die erreichen den Empfänger selten. Wie nimmst du denn die Wertschätzung für freiwillige Feuerwehren insgesamt wahr, auch im Netz? Oder ich frage es mal anders. Wie geht es dir, wenn du siehst, dass zum Beispiel an Silvester Feuerwerkskörper auf Rettungskräfte, auf Feuerwehrmenschen, Feuerwehrleute geschossen werden? Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich bin schockiert, immer noch, wenn ich sowas sehe, gerade auch, weil eine Rettungskraft kommt, um zu retten. Und wenn ich diese angreife, das geht für mich eigentlich ein Stück weit, ist das ein Angriff gegen die Menschlichkeit. Und gerade auch durch unsere Kontakte in die USA, wenn man da den Unterschied sieht, da wäre es das Allerschlimmste, was ich tun könnte, dass ich eine Rettungskraft in irgendeiner Form anfasse. Daher, ich würde mir für Deutschland noch ein bisschen mehr Unterstützung wünschen, was auch diese Thematik angeht. Und auf jeden Fall mehr gesunden Respekt gegenüber den Einsatzkräften. Und auch nicht unbedingt, also ich sehe das immer wieder, viele, viele Leute, und das möchte ich auch erwähnen, sind wirklich dankbar, dass es uns gibt, dass es die Rettungskräfte gibt und die zeigen es auch. Aber es gibt auch sehr viele, für die es einfach selbstverständlich. Und ich habe nicht nur einmal die Frage gestellt gekriegt, ach Jan Haslach, ihr seid gar keine Berufsfeuerwehr. So, nein, sind wir nicht. Wir sind freiwillig, alle. Und das zeigt mir einfach, dass noch ein bisschen mehr Interesse oder vielleicht einfach noch ein bisschen mehr publik gemacht werden muss, was unsere Rettungskräfte, gerade auch speziell im ehrenamtlichen Bereich hier in Deutschland leisten. Was das bedeutet.
Und das wollen wir natürlich auch mit diesem Podcast tun, denn selbstverständlich wird ja vieles wahrgenommen, aber ohne Ehrenamt würde eben auch der Brandschutz in Deutschland nicht funktionieren. Daher meine letzte Frage heute im Rahmen dieser Folge an dich, lieber Tim. Was können wir alle dafür tun, dass es am besten erst gar nicht zu einem Einsatz der Freiwilligen oder auch der Berufsfeuerwehr kommt?
Interessante Frage. Grundsätzlich einfach nichts Vorsätzliches tun, weil ich gehe davon aus, dass jeder andere, der einen Unfall hat oder ein Brand entsteht oder sonst so, dass die das ja nicht absichtlich machen. Und natürlich kann man gewisse Vorschriften beachten, dass man auch keine 5-Vielfachstecker aneinander steckt, dass man nicht den Herd anlasst, während man duschen geht oder auf die Couch liegt zum Fernsehen schauen und dann nachher einschlaft dabei, keine Frage. Aber ansonsten ist ja auch in Ordnung, wenn es nicht vorsätzlich ist, dass wir als Feuerwehr dann auch zum Einsatz kommen. Deshalb tun wir es auch. Und ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass eine angemessene Dankbarkeit dafür übrig bleibt, dass wir das tun und für das, was wir tun.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort und wir halten fest am Ende der heutigen Folge, dass Ehrenamt eben kein Hobby ist, sondern wirklich Verantwortung, die man ein Leben lang mit sich herumträgt und die endet nicht mit dem Einsatz. Und Stärke bedeutet auch nicht, dass man alles wegsteckt. Deswegen, lieber Tim, vielen Dank für diesen wirklich sehr spannenden Einblick in deine Welt, in eine Welt, die für unsere Gesellschaft unverzichtbar ist und über die wir viel zu selten sprechen, über Belastung, über Verlust, aber auch über den Zusammenhalt, über die Weitergabe von Erfahrungen und Haltung. Ich glaube, wir haben heute einiges dazugelernt. Danke für deine Offenheit. Auch ein großes Dankeschön an alle deine Kolleginnen und Kollegen für diesen Mut, den ihr jeden Tag zeigt und für die Klarheit bei den Einsätzen, dass ihr an den Einsatzstellen parat steht und uns da alle unterstützt. Und wenn ihr aus dieser Folge etwas mitnehmt, die uns zuhört, dann vielleicht diesen Gedanken: hinter jedem Einsatz stehen Menschen und die verdienen mehr als nur Applaus. Vielen Dank. Alles Gute für dich, lieber Tim.
Herzlichen Dank und danke, dass ich hier so offen berichten durfte.
Das war Schüchtern bis Nüchtern, der Publicity-Podcast von André Puchter. Alle Infos zu dieser Folge auf www.schüchtern-bis-nüchtern.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Schlagerradio Podcast.